Liebe Hörer von Radio Oldtimer, im vierten Teil unserer Serie Formel 1 History sind wir nun bei der Ära Niki Lauda angekommen. Niki Lauda beherrschte die Formel 1 in den 70er Jahren bis Mitte der 80er Jahre und wurde insgesamt dreimal Weltmeister. Jochen von Osterroth begleitete den Formel 1 Zirkus rund um die Welt und bekam Laudas Karriere in allen Höhen und Tiefen hautnah mit. Aufgrund des doch sehr langen Wirkungsbereichs von Niki Lauda können Sie sich, liebe Hörer, auf mindestens 4 Folgen der Ära Lauda freuen. Das tragische Kapitel, zweifellos, war der furchtbare Feuerunfall von Lauda am Nürburgring 1976. Am Linksknick vor dem Streckenabschnitt Bergwerk verlor er die Kontrolle über seinen Ferrari und verunglückte, und der Fotograf Wolfgang Katzke, der zufällig in der Nähe war, filmte dies. Das damalige Fachmagazin und heutige Kultmagazin Rally Racing, dessen Sportchef Jochen von Osterroth war, brachte einen Exklusivbericht in der Septemberausgabe über den Unfall und die Bergung von Niki Lauda. Auch der Formel-1-Fahrer Harald Erchtl, Freund und Mitarbeiter von Rally Racing, kam zu Wort, denn er hatte zusammen mit Arturo Merzario und Brett Langer Niki Lauda aus dem brennenden Ferrari gezogen. Sie, liebe Hörer, haben nun die Möglichkeit, 44 Jahre nach diesem tragischen Ereignis, das nochmal sich auf sich wirken zu lassen. Auf unserer Homepage unter der Rubrik Verpasste Sendungen haben wir nochmal den Bericht von Rally Racing im Original veröffentlicht. Viel Spaß dabei beim Lesen und viel Spaß vor allen Dingen bei dem ersten Teil, Part 1 von der Ära Niki Lauda.
Hallo, liebe Hörer von Radio Oldtimer. Mit dem von ihm so lang ersehnten und plötzlich Realität gewordenen Wechsel von BM zu Ferrari begann nun der Höhenflug eines Niki Lauda. Um ganz nach oben zu kommen, sollte man mit Bergrennen beginnen. Und so auch Niki, der mit einem Mini seine von ihm in der Anfangsphase mit Eigenmitteln finanzierten Motorsportkarriere begonnen hatte. Parallel zu seinem Einstieg bei Ferrari hatte Lauda auch bei Ford Köln angeklopft und einen Vertrag über Einsätze in der Turmwagen EM 1974 unterschrieben. Als Sportchef des Fachmagazins Rally Racing waren meine Redaktionsmitarbeiter Harald Erdl und ich überaus glücklich, den aufstrebenden Grand Prix-Piloten als Kolumnisten gewinnen zu können. Nikis erstes Ferrari-Erlebnis der besonderen Art geschah allerdings nicht auf einer Rennstrecke, sondern auf der Autobahn zwischen Salzburg und Wien. Niki damals, Ferrari hat ihm einen Dienstwagen sozusagen, einen silbergrauen Daytona zur Verfügung gestellt. Mit diesem war ich zusammen mit Mariella ganz gemächlich unterwegs, als plötzlich ein LKW direkt vor uns ausscherte. Da half nur als Notbremse noch das entlang schon an der Leitplanke. In Wien wartete übrigens Tim Parnell vom BRM, der auf Befehl von Louis Stanley per Gerichtsbeschluss BRM-Testfahrten einklagen wollte. Da Stanley gegenüber Lauda seinerseits vertragsbrüchig gewesen war und ihm außerdem auch noch Geld schuldete, musste Parnell unverrichtete Dinge wieder abreisen. Mit seinem zweiten Platz findet Danny Hilm beim GP-Auftakt in Argentinien begann Laudas Ferrari-Einstand ziemlich erfolgreich. Hinter ihm sein Kumpel Clay Regazzoni, den der Niki stets Jakob nannte. Die beiden Ferrari-Fahrer verstanden sich auch privat bestens. Ein plötzlicher Regenschauer kurz vor Schluss des Grand Prix von Brasilien war ganz im Sinn der begeisterten Volksmenge, denn ihr Emerson lag zu diesem Zeitpunkt vorn. Gefolgt von Regazzonis Ferrari 312 B3 011 und Jackie X im Lotus 72D. Ein abgerissenes Ventil hatte ein lautes Ferrari 312 B3 mit der Chassisnummer 012, also analog zur Startnummer, bereits nach 2 Runden im Stich gelassen. Überraschung gab es dann bei dem großen Preis in Südafrika. Carlos Pacha auf einem 30 T16 vor Niki Lauda auf Pole Position und Carlos Reutemann, Brabham BT44, Sieger vor Jean-Pierre Beltoise auf einem alten BRM P201 und Mike Hailwood in einem McLaren M23. Während sich Triste Stuck über seinen 5. Platz in einem March 741 freuen konnte, hatte Jochen Maas mit seinem Surtees doch durchaus Probleme gehabt, der Motor überhitzte nämlich. Niki Lauda hatte sofort zwar die schnellste Runde aufs Parkett geknallt, aber 4 Runden verloren, weil seinem Ferrari offenbar das Höhenklima dieser Rennstrecke nicht passte. Jakob war übrigens mit Motorschaden ausgefallen. Jakob, tanzt du mit Mariella? Ich bin viel zu müde, aber ich hab gewonnen. So Niki Lauda nachts in einer Madrider Diskothek zu Clay Regazzoni. Man feierte einen Doppelsieg und gleichzeitig Nikis erste Pole Position. Hans-Joachim Stuck, Vierter hinter Emerson Fittipaldi, bewies da viel mehr Disco-Standvermögen, während Jochen Maas seinen Frust über einen Getriebeschaden einfach hinunterschlucken musste. Ausfälle in Monaco und Schweden, wo auch ein James Hunt Dritter geworden war, warf Niki dann in der WM-Tabelle 6 Punkte hinter Emerson Fittipaldi und auch gegenüber einem Regazzoni zurück. Ferrari Doppelsieg vor dem McLaren-Duo Fittipaldi-Hailwood in Sanford und hinter Ronnie Peterson Lotus Zweiter und Dritter in Frankreich. Damit hatte sich das Blatt in der WM gewendet. Lauda vor Regazzoni und Fittipaldi. Pole Position 6 und 7 im Brands Hatch und auf dem Nürburgring, doch Plattfuß in England und ein Unfall in der ersten Runde in der Nordkehre, als er über Jody Scheckters Tyrrell stolperte, warfen ihn Niki dann auf den 4. Rang in der WM-Tabelle zurück. Während sein Kumpel Jakob durch einen Sieg auf der Nordschleife vor Scheckter und Fittipaldi in Führung gegangen war. Gebrochene Ventilfeder auf dem Österreichring, danach legte Niki erstmal eine Fitnesspause in St. Moritz, trainiert von Günter Traub ein und ließ sich ein Vollbart wachsen. Doch der juckte mich so unter der Gesichtsmaske, so sagte Niki später, dass ich ihn bei einem Barbier wieder abrasieren ließ. So also Niki über dieses Bartexperiment. Überlegen führend musste Niki sein Ferrari wegen des undichten Wasserschlauches nach 31 Runden abstellen. 9 Runden später kollabierte bei Regazzoni die Kurbelwelle und statt eines Doppelsiegs Monza der totale Ferrari-Frost. Niki kampfeslos. Naja, Jakob liegt vorn und ich 10 Punkte auf dem 4. Platz dahinter, doch ich gebe die WM noch nicht auf. Doch Laudas Unfall Mossport und gleichzeitig Fittipaldis Sieg punktgleich mit Regazzoni bedeutet, dass beim Finale im Watkins Glen der Titel zwischen dem Brasilianer und dem Schweizer sowie mit einer ganz kleinen Chance noch für Jody Scheckter ausgefochten werden würde. Ausfälle bei Scheckter und Lauda sowie Probleme bei Regazzonis Wagen, damit war alles klar. Emerson genügte ein 4. Platz zum Titel in einem Rennen, das erneut von einem tödlichen Unfall geschadet wurde. In seinem 2. Grand Prix überwischte es den jungen Österreicher Helmut Koenig in einem Surtees. Nikis Saisonabschluss etwas seltsam. Die oberste nationale Sportkommission Österreichs ehrte ihn für seine Leistung, nämlich 9 Pole Position und 2 Siege 1974 mit einem etwas seltsamen Pokal, nämlich einem praktischen Präsident. Niki, ich bekam ein Autoradio für meinen Fiat 132 geschenkt. Tja, 9-mal Pole Position und 5 Siege 1975. Niki Lauda dominierte die Formel 1 Szenerie derart, dass bereits jetzt von einer Ära Lauda gesprochen werden konnte. Der Saisonauftakt in Buenos Aires verlief freilich nicht ganz wunschgemäß, denn Emerson Fittipaldi siegte vor James Hunt im Heskes, Carlos Reutemann, Brabham und Clay Regazzoni. Niki musste sich mit einem kleinen Punkt begnügen und die deutsche Fraktion mit Rolf Stommelen und Jochen Maas landete ganz hinten. Jochen, der Niki bei Rally Racing als Kolumnist abgelöst hatte, war in der Startrunde über das Hinterrad von Jody Scheckter geflogen, was ihm einen längeren Boxenstopp einbrachte. Wie schon Argentinien überraschte Jean-Pierre Jarier mit seinem Shadow DN5 im Training. Pole Position und beinahe eine Sekunde schneller als Emerson Fittipaldi. Die defekte Benzinpumpe brachte den Franzosen leider unter dem Sieg, den sich dann Carlos Pace vor Emerson Fittipaldi und Jochen Maas übrigens holte. Dann das erste Ferrari-Duo, nämlich Regazzoni Lauda, James Hunt und Mario Andretti. Einen Heimsieg feierte auch Jody Scheckter und Kyle Army. Lauda hier nur 5., Maas 6. und Stommelen 7. So das Abschneiden der Herren aus deutschsprachigen Landen. Völlig mangelhafte Streckenzustände mit hohem Sicherheitsrisiko veranlassten Emerson Fittipaldi vor dem Start des GP von Spanien nach Hause zu fliegen. Hier zu fahren ist unverantwortlich, so Emerson. Er sollte Recht behalten. 2 Tage lang hatte die Fahrergewerkschaft GPDA den Aufstand geprobt, weil die Leitplanken nicht richtig zusammengeschraubt waren. Doch die Eintracht der GPDA-Piloten bekam einen Knacks, als Mark Donohue sagte, hoch, Rennfahren ist nun mal sein Job, egal wie. Schließlich mussten die Teams selbst Hand anlegen und mussten die Planken zusammenschrauben. Fahrer und Teamchefs eingeschlossen. Der Veranstalter hatte nämlich gedroht, den in einem Stadion untergebrachten Formel-1-Zirkus 30 Tage lang einfach einzuschließen. James Hunt dazu, man hält uns die Pistole an den Kopf, wir müssen also fahren. Zusammen mit einem englischen Fotografen stand ich unten an der Spitzkehre nach dem Start. Als das Feld mit den beiden Ferrari auf uns zuschoss, brüllte der Mann neben mir, Deckung, Deckung, das kann nicht gut gehen. Und es ging nicht gut. Andretti verbremste sich, rammte Lauda und der traf wiederum Regazzoni. Alle drei sausten auf ihn zu und wir suchten wirklich Deckung hinter den Leitplanken. Arturo Merzario stellte dann seinen Williams neben Nikis ramponierten Ferrari ab und sagte zu mir, ach, ich mag nicht mehr. Ausrutscher auf den Öl von Jody Scheckters Tyrrell und weiter verbeulte Wagen, das Feld hatte sich ziemlich gelichtet, sodass jetzt plötzlich Mario Andretti vor Rolf Stommelen führte und auch bald danach fiel auch der Amerikaner aus. In der 26. Runde flog Rolf Embassy Hill ein GH2 der Heckflügel, das genau an einer Kuppe bei Start und Ziel. Der Wagen des Kölners schlug hinter den Leitplanken wie eine Bombe ein. 4 Tote und 8 verletzte Streckenposten, ein schwer verletzter Rolf. So die traurige Bilanz. Carlos Pacher, der Rolf im letzten Moment noch ausweichen konnte, rutschte mit seinem Wagen auf der Leitplanke lang und blieb gerade 10 Meter vor mir stehen. Resultat dieses unseligen Treibens, Jochen Maas als Abbruchsieger. Ja, das war's dann. Lauda Siege in Monaco, Belgien, Schweden, Frankreich. Nach 8 Rennen führte Wilki in der Weltmeisterschaft ganz klar vor Carlos Reutemann und Emerson Fittipaldi. Silverstone überraschte erneut Chelo mit einer Pole Position. Diesmal durch Tom Price. Die zweite Reihe, nämlich die beiden Ferrari, blieb ohne Punkte, während Emerson Fittipaldi seinem Konto 9 Zähler hinzufügen konnte. Ach, Stress pur. Während in der reifenmordende Hitze des GP von Deutschland Carlos Reutemann siegte, Niki Lauda Dritter wurde und mein Schützling Harald Ertl als Achter ankam, musste ich neben meiner ausführlichen Berichterstattung für Rallye Racing schon den nächsten Renneinsatz von Harald vorbereiten. Die Nachbarn unserer WG in Wiesbaden wunderten sich, dass vor der Haustür mal wieder ein Rennwagen parkte. Diesmal auf einem Hänger Haralds Heskes 308-1. Die folgende Wasserschlacht auf dem Österreichring werde ich nie vergessen. Zweimal kam Harald an die Box zum Visierputzen. Dann schloss 800 Meter vor dem Ziel die Elektrik und schloss die kurz und damit war es aus für Harald. Bei Rennabbruch lag Vittorio Brambilla vorn. Vittorio, zu Deutsch der Siegreiche, ließ vor lauter Begeisterung bei der Zieldurchfahrt die Hände hoch und schrotte dann an der Boxenmauer entlang. Fuhr aber weiter, nur um Max Mossi zu demonstrieren, dass der March doch kein Totalschaden sei. Im Training zu jedem Rennen war Mark Donoghue's Penske durch eine Werbetafel geflogen. Der Nacht vom 19. zum 20. August erlag dann der Amerikaner seinen schweren Kopfverletzungen. Nachzutragen ist, dass hinter Brambilla, James Hunt, Tom Price, Jochen Maas, Ronnie Peders und Niki Lauda abgewinkt wurden. Hochwasser auch im Monza, aber nur bis zum Sonntagvormittag. Clay Regazzoni vor Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, ein überschwänglicher Jubel im Autotromer hub an. Jochen Maas, fünfter im Training, hatte sich im Startgetümmel die Radaufhängung verbogen. Striezel Stuck in der 8. Reihe ruinierte die Hinteraufhängung und Rolf Stommelen aus der vorletzten Reihe ins Rennen gegangen, hatte sich ebenfalls die Radaufhängung beschädigt. Ja, gut für Harald. Harald, der durch einen Radwechsel zwar eine Runde verloren hatte, wurde hinter Jody Scheckter immerhin 9. Mit einem Sieg von Emerson Fittipaldi, Jochen Maas, James Hunt, Ronnie Peders und Jody Scheckter feierte Niki Lauda und Watkins Glen seinen ersten Weltmeistertitel. Jochen Maas teilte sich mit Scheckter den 7. Rang. Ja, liebe Hörer, der 29. November 1975 ging als weiterer schwarzer Tag in die Motorsportannalen ein. Auf dem Rückflug von Testfahrten in Le Castellet hatte Graham Hill im dichten Nebel seinen Heimflugplatz Elstree zu tief angeflogen und war in eine Baumgruppe geraten. Seine Piper explodierte auf dem Golfplatz neben dem Flugplatz. Keine Überlebenschance für Hill, seinen erst 23-jährigen Fahrer Tony Bryce, Konstrukteur Andy Smallman, Teammanager Ray Brimble sowie 2 weitere Teammitglieder. Als ich ein paar Jahre später mit Jeff Hutchins in Elstree mit dessen Piper zu einem Langflug mit vielen Stops, gleich 2 davon in Grönland, nach Long Beach startete, war mir ziemlich mulmig zumute, da dieser kleine Flugplatz über keinerlei Landehilfen für einen Instrumentenanflug verfügte und alles andere als eben zu bezeichnen war. Naja, Pole Position für James Hunt im McLaren M23, Hauchtürmführer Niki Lauda im Ferrari, schon beim Auftakt der GP-Saison 1976 in Sao Paulo, konnte man erahnen, dass diese 2 Fahrer um den Titel kämpfen würden. Wenngleich die Brasilianer sie auspfiffen und ihren Emerson natürlich mit ihrem Copazuca hochleben ließen. Lauda Sieger, Hunt Unfall, Stuck 4. und Maas 6. Da konnte zumindest das kleine Kontingent deutscher und österreichischer Fans happy sein. Lauda vor Hunt und Maas sowie Stuck 12. und Ertl 15. in Kyalami. Long Beach triumphierte Clay Regazzoni. Doch mit einem zweiten Platz baute Niki seine WM-Führung aus. Die europäische Saison startete wieder in Spanien. Doch jetzt auf dem Circuito de Jarama bei Madrid. James Hunt auf Pole Position und Niki Lauda nur 200stel dahinter. Hunt vor Lauda auch nach 75 Runden, doch dann kam der Hammer. Disqualifikation des McLaren, da dieser 1,8 cm zu breit war. Sonntagnacht nach dem Rennen, Teddy Mega und James Hunt saßen neben mir in der Disco Mau Mau und spürten ihren Kummer runter, empfahl ich Teddy, er solle doch den Artikel 274 des Anhand J zum internationalen Automobilsportgesetz sich mal ganz genau einprägen. Darin ist nämlich auch die Wagenbreite reglementiert. Teddy, Mist, ich verstehe das nicht. Wir hatten den M23 erst letztes Jahr vermessen. Tja, sollte man öfters tun, denn jede Veränderung von Spursturz oder auch die Verwendung anderer Felgen könnte zum Damoklesschwert werden. Teddy, naja, wir klären die Geschichte gerichtlich. Man kann James doch deswegen nicht den Sieg stehlen. Eine Geldstrafe, ja, die würden wir akzeptieren. Strahlendes Gesicht übrigens bei Lotus-Neuling Gunnar Nielsen, durch James' Disqualifikation auf den zweiten Platz vorgerückt. Erneuter lauter Triumph in Monaco. Jung-Ehemann Striezel Stuck, er fungierte übrigens als Trauzeuge, wurde Vierter und direkt dahinter landete Jochen Maas. Wie auch Jackie X gehörte Harald Ertl zu den Nichtqualifizierten und James Hunt nur aus der 7. Startreihe ins Rennen gegangen, hatte den McLaren mit Motorschaden abstellen müssen. 51 Punkte für Niki Lauda, 36 Zähler, dahinter als Zweiter Clay Regazzoni und mit 6 Zählern gemeinsam mit Stuck nur 7. James Hunt. Tyrrell 6, Raddominanz in Schweden. Lauda nur 3. Hunt 5. und Maas 11. Harald Erle nach einem Dreher in den Sand stecken geblieben und Striezelstück Motorschaden. Es war kein Tag für unsere Fahrer, die zusammen mit mir in einer Cessna 310 von Arcus Air von Mannheim nach Andersdorp geflogen waren. Vor dem GP von Frankreich stand ein gut dotiertes Radrennen an. Jackie X, der ab und zu mit Eddie Merckx trainierte, hatte natürlich das passende Outfit, während sich an Jody Scheckter meine Turnschuhe auslieh. Ich durfte daraufhin eine halbe Stunde mit viel zu engen Sandalen von Jody rumlatschen. X siegte klar, während seine Konkurrenten Schützenhilfe in Anspruch nahmen. So ließ sich Jody auf der Geraden von einem Moped ziehen und James Hunt trampte nach einem Plattfuß samt Rad per Auto bis zum Eingang der Zielgeraden, buckelte dann den Drahtesel auf und rannte mit ihm die letzten 200 Meter. Hunt war motiviert, dass er gegen eine Geldstrafe für das Team die 9 Punkte von Yarama zurückerhalten hatte und bestimmte das Renngeschehen, während sich in den beiden Ferrari-Hecks die Motoren fraßen. Ja, liebe Hörer, nach einer Massenkollision der ersten Runde musste der Grand Prix von England in Brands Hatch abgebrochen werden. Ein Neustart in einem Reservewagen war eigentlich für Hunt, Regazzoni und Laffite nicht drin, da sie beim Schwenken der roten Flaggen nicht mehr im Rennen waren. So jedenfalls das Reglement. Lange Diskussion, weil sich die drei Herren dann doch auf dem Startplatz einfach eingefunden hatten. Das ewige Hin und Her, sie dürfen nicht, untermalt von dem Jole der Zuschauer, regte Ferraris Mauro Forghieri fürchterlich auf. Hier wird doch nur Zeit geschunden. Zeit, in der James Hunts McLaren einfach wieder repariert werden kann. Puh, genau das passierte. Als James dann von Niki Lauda gewann, hagelte es natürlich Proteste. Sogar von Enzo Ferrari persönlich. Seine Drohung, wenn Hunts Punkte vom GP von England nicht von der 4 annulliert würden, ziehe er sein Team aus der Formel 1 komplett zurück, wurde erhört. Das Jubiläum 50 Jahre großer Preis von Deutschland bot allerdings keinen Anlass zum Feiern. Waren es vor dem Start nur Regenwolken, die auf die malerische Eifelstrecke ihren Schatten warfen, so bedeutete Niki Laudas brennender Ferrari mehr als nur einen Neustart zu diesem Rennen. 14.23 Uhr und 45 Sekunden genau geriet Nikis Ferrari von der Strecke. Als der Streckenposten Nummer 33 14.24 dann die Meldung durchgab, Unfall, Feuer, setzte sich sofort ein Rettungsstaffelwagen in Bewegung. Zwischen hatten jedoch Arturo Merzario, Brett Langer und Harald Erdl Nikis Bergung aus dem brennenden Wrack begonnen. Just als der UNS-Wagen 14.24 um 40 Sekunden eintraf, hatten sie Niki draußen, assistiert von einem Streckenposten mit einem Feuerlöscher. Nachzutragen ist, dass James Hunt vor Jody Scheckter und Jochen Maas das neu gestartete Rennen gewann. Rolf Stommel holte in einem kurzfristig von Bernie Ecclestone zur Verfügung gestellten Brabham Alfa Romeo den 6. Platz. In Celtic trat Ferrari dann nicht an. John Watson gewann mit einem Penske PC4, musste dafür sein Bart abrasieren. James Hunt holte 3 Punkte, lag damit nur noch 11 Zähler hinter Niki Lauda zurück. Durch seinen Sieg in Sandford vor Clay Regazzoni, Mario Andretti trennten James Niki nur noch 2 Punkte vor dem Grand Prix von Italien. Tja, Benzinkrise, unerlaubte Oktanwerte im Benzin von McLaren Penske oder Ronnie Pettersons Sieg waren nicht das Thema Nummer 1 in Monza, sondern Niki Lauda. Nämlich 43 Tage, nachdem er dem Feuertod von der Schippe gesprungen war, feierte er hier sein Comeback. Wie Phönix aus der Asche. Nach einem Okay der Professoren Rovelli und Basile sowie dem Spezialisten für plastische Chirurgie Dr. Carew hatte sich Niki unter vielen Schmerzen in sein Cockpit gezwängt, fuhr im Training schneller als Clay Regazzoni und sein Ferrari-Ersatzmann Carlos Reutemann. Niki holte, man soll es nicht glauben, 3 Punkte, während James Hunt nach einer Kollision mit Tom Price aufgeben musste. Mit einem Sieg in Kanada und in den USA rückte James Hunt wieder näher an den Ferrari-Piloten ran, der in Watkins Glen vor Jochen Maas und Striezel Stuck nur Dritter geworden war. Lauda 68 Punkte, Hunt 65 Punkte. So der Stand vor dem Finale in Japan. Und es schüttete in Fuji in Strömen. Zusammen mit Nick und James hatte ich noch eine kleine Streckeninspektion vorgenommen, ehe ich mich auf die Haupttribüne begeben musste. Dorthin hatte mich nämlich zwischen zwei hektischen italienischen Radioportern das ZDF als Guidesprecher verbannt. Als der Start verzögert wurde, hatten Didi Damler und Hajo Friedrichs, die das Rennen vom Studio in Wiesbaden aus kommentieren wollten, bei der ORF reingehört. Dort erzählte gerade Heinz Brüller, das Rennen würde auf Montag verschoben. Dass Herr Heinz 10 Ränge in einer Reporterkabine über mir zuvor gesagt hatte, für den Fall, dass die Strecke nicht befahrbar ist, wird das Rennen. Tja, diese Worte hatte man beim ZDF nicht mitbekommen, schickte die ganze TV-Gemeinde erst einmal ins Bett. Um mich bemerkbar zu machen können, verging ziemlich geraume Zeit. Da war Niki schon längst nach Hause gefahren und die Regenschlacht tobte ohne ihn. Pole Position Mario Andretti gewann, weil Patrick Depailler wegen zerfletterter Reifen einen Boxenstopp einlegen musste. Das passierte auch James Hunt, der nun glaubte, ach, die BM kann ich abhaken. Denn inzwischen hatten Clay Regazzoni und auch Alan Jones sich an ihm vorbeigeschoben. Doch beide konnte er sich dann noch schnappen und stieg ganz erschöpft aus dem Cockpit. Dass ein dritter Platz zum Titel gereicht hatte, realisierte er erst, als seine Mechaniker eine 1 seiner Startnummer 11 überklebten und ihm jubelnd mitteilten, er sei Champion. Abends darauf war im Mount Fuji Hotel der Teufel los. Wir tranken Teddy Mays Zimmer 303 derart viele Dosen Bier, dass Teddy verfügte, klärte er ja. Das erledigte James und schmiss mit wachsender Begeisterung gut 2 Dutzend leere Bierdosen aus dem Fenster. Das gab Ärger mit der Hoteldirektion, denn direkt unter dem Fenster war die Hotelauffahrt.
Danke, lieber Jochen, für den ersten Teil der Ära Niki Lauda. Wie es weitergeht, hören Sie, liebe Hörer, demnächst hier. Freuen Sie sich auf Part 2 der Ära Niki Lauda.